Verbrechen. Der Podcast.
Liebe True Crime Podcast Freunde, es gibt wieder eine neue Folge mit Martina Prewein von der Kronenzeitung. Hallo Martina.
Servus.
Und ich bin Mischa Kronenfels von Krone Hit. Und das ist ein Fall, der uns alle sehr berührt hat, der hier im Umfeld, in unserer Umgebung stattgefunden hat. Krone Hit, der Radiosender, wo wir diesen Podcast aufnehmen, ist im 10. Bezirk und diese Geschichte spielt auch im 10. Bezirk und zwar in der Klinik Favoriten. Und zwar war das am 21. November 2024, als ein Baby aus einer Klinik entführt wurde. Und zwar handelt es sich um das 7 Tage alte Mädchen Melek und die Mutter des Kindes hieß Büsra. Das Ganze hat einfach unglaublich geklungen. Man konnte es kaum glauben, dass ein Kind aus einer Klinik einfach so entführt wurde. Und alles kam dann doch ganz, ganz anders. Martina, beginnen wir an diesem Tag. Es ist der 21. November. Wie gerade angesprochen, haben wir alle gelesen, dass ein Kind entführt wurde. Was waren die nächsten Schritte?
Also es wurden zuerst einmal Erinnerungen wach an einen Fall aus dem Jahr 2000. Da wurde ein Kind aus dem AKH entführt und das hatte damals eine Frau gemacht, also die selbst unbedingt ein Kind haben wollte, keines bekommen konnte und darum ist sie damals in die Geburtenstation marschiert und hat ein Baby mehr. Also zuerst war eigentlich der Verdacht, dass das wirklich vielleicht so etwas Ähnliches sein könnte, also dass irgendeine Frau, die kein Kind bekommen kann, sich aus einer Klinik ein Neugeborenes geholt hat. Also es war so, sie hat gesagt, ja, die Mutter, diese Frau Büsra, die Büsra T., hat gesagt, ja, sie war gerade auf der Spitalsterrasse eine Zigarette rauchen und wie sie in ihr Zimmer zurückgekommen ist, war das Baby weg. Hat geweint, hat sich dort also wirklich ganz nervös benommen, so wie man sich halt wirklich benehmen würde, wenn so etwas wirklich passieren würde. Dann hat es halt groß angelegte Suchaktionen gegeben. Also es wurden dann Menschen dort befragt in dem Spital, ob sie irgendetwas gesehen hätten. Und weil ja natürlich mit der Mutter auch sehr viel gesprochen wurde, war dann die Mutter schon ein wenig verdächtig. Also es wurden dann irgendwie genauere Fragen ihr gestellt. Irgendwie hat sie sich dann angefangen, auch in komische Dinge reinzureden. Also sie hat dann plötzlich gesagt, sie wollte das Baby nicht, weil ihre Familie das Baby nicht akzeptiert hätte. Und da gibt es eine Reinigungskraft in diesem Spital, eine männliche Reinigungskraft. Und dieser Mann hätte ihr erzählt, ja, wenn sie das Baby nicht wollen, ich kenne da jemanden, der würde sich wahnsinnig freuen über das Kind und dort hätte ein tolles Leben, das Kind, und geben Sie es mir doch. Und dann hat sie gesagt, ja, so, und sie hat dann diesem Mann dieses Kind gegeben, hat diesen Mann sogar genau beschrieben, den gab es wirklich, der war wirklich an diesem Tag dort und hat dort das Spital gereinigt, der wurde dann ausgeforscht, aber der hatte mit der Sache überhaupt nichts zu tun, der hatte nicht einmal mit ihr gesprochen gehabt. Es war vollkommen eindeutig klar, dass das eine erfundene Geschichte war.
Das heißt, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, diese junge Mutter hat zunächst angegeben, dass ihr Kind entführt worden wäre, hat sich dann in Widersprüche verwickelt und dann plötzlich die Geschichte aufgetischt. Ich habe das Kind einer Reinigungskraft mitgegeben. Aber auch das hat natürlich nicht gestimmt. Wie sind die Ermittler weiter vorgegangen?
Es hat ja dann auch Umfeldbefragungen gegeben. Also natürlich wurde ihre Familie befragt, auch der Vater des Kindes natürlich. Und da sind dann schon ein paar Auffälligkeiten aufgetaucht, über die wir dann später noch reden werden. Und es war schon ziemlich der Mordverdacht da, oder dass sie das Kind irgendwo versteckt haben könnte. Einfach auch lebend abgelegt haben könnte. Sie hat aber nichts gesagt. Es wurden dann am nächsten Tag, also ungefähr 24 Stunden, nachdem das Baby verschwunden ist, wurde dann das Baby gefunden in einem Mülleimer in der Nähe des Spitals von der Polizei. Also das Baby war schrecklich zugerichtet. Aufgrund dessen, dass das Kind dann gefunden wurde, damit wurde natürlich die Mutter konfrontiert, hat sie dann ein ziemlich umfangreiches Geständnis abgelegt. Also sie hat gesagt, dass sie eben am Vortag, an diesem 21. November, ist plötzlich ja alles über den Kopf gewachsen. Also sie hätte davor schon nicht gewusst, was sie mit dem Kind machen soll. Und ihr Plan wäre mal gewesen, das Kind irgendwo draußen abzulegen, damit es irgendwer findet. Sie hat dann das Kind zuerst in einen Papiersack gegeben, noch mit einer Decke eingewickelt, hat aber dann auch noch einen schwarzen Plastiksack mitgenommen. Also es ist irgendwie gelungen, aus der Klinik zu kommen, hat dann im Freien das Kind in einen schwarzen Plastiksack gesteckt. Und sie hat gesagt, ja, also sie wollte es jetzt extra noch in diesen Plastiksack gesteckt, damit es ihm nicht kalt ist, und wollte es irgendwo draußen im Freien eben ablegen, angeblich. Und dann wäre es passiert, also eben draußen auf der Straße, dass das Baby plötzlich zu weinen begonnen hätte und dass Passanten schon irgendwie geschaut hätten und sie hatte Angst, dass da irgendjemand sie entdeckt. Auf das hinauf hätte sie das Kind zu würgen begonnen, also durch den Sack durch. Das Kind hat dann nur noch lauter geschrien, hat sie gesagt. Und auf das hinauf hat sie dann das Kind dreimal zu Boden geworfen, wirklich, also mit dem Kopf nach vor auf den Asphalt. Und dann hat das Kind nicht mehr geschrien.
Die Leiche ihres Kindes hat sie dann einfach in einen Müllcontainer gegeben und ist zurück ins Spital gegangen. Und wie hat sie sich dann verhalten? Was weiß man dann?
Sie hat dann eben diesen Alarm ausgelöst, gesagt, ihr Kind ist entführt worden. Ja, geweint, bis sie sich dann in Widersprüche verwickelt hat.
Was waren dann die nächsten Schritte, die die Polizei dann unternommen hat und dann in weiterer Folge, was war eigentlich mit dem Vater des Kindes?
Ja, der wurde natürlich ausführlich vernommen. Der hat dann natürlich auch sehr viel über die Lebensgeschichte dieser Frau erzählt. Sie kam dann einmal zunächst in die Justizanstalt Josefstadt und es war mir möglich, ihr relativ viele Fragen zukommen zu lassen und sie hat dann sozusagen über ihre ganze Lebensgeschichte berichtet, aus der sich möglicherweise Motive für diese Tat ergeben, aber wirklich nicht eindeutig. Ja.
Ihre Lebensgeschichte zeigt jedenfalls, dass sie sich ein gigantisches Lügenkonstrukt aufgebaut hat, dass es ihr ermöglicht hat, schwanger zu werden, weil das hätte sie eigentlich von ihrer Familie aus nicht werden dürfen. Warum eigentlich?
Ich glaube, man muss einmal ganz früher ansetzen, überhaupt ihre ganze Geschichte. Ja, ihre Eltern sind türkische Einwanderer, haben hier immer sehr fleißig gearbeitet. Und sie ist mit 2 Brüdern aufgewachsen. Sie selbst sagt über ihre Kindheit und Jugend, dass sie halt als Mädchen weniger gegolten hat als die beiden Brüder und dass sie da sehr streng zu Hause behandelt wurde. Tatsache ist, sie war eine Vorzugsschülerin, sie hat eine hervorragende Schulausbildung bekommen. Also sie hat auch die Matura gemacht mit Auszeichnung und ist immer bei den Eltern aber auch daheim wohnen geblieben, obwohl sie ja ganz gut verdient hat dann. Weil sie hat nämlich dann begonnen, sie hat dann noch so eine Sekretärinnenausbildung gemacht und hat dann im Wiener AKH als Sekretärin angefangen zu arbeiten, war dort aber so gut, dass sie nach relativ kurzer Zeit zur Qualitätsmanagerin befördert wurde. Also sie hat auch wirklich gut verdient. Also sie hat dann geheiratet, einen Türken, den sie bei einem Heimaturlaub kennengelernt hat. Den hat sie dann geheiratet, der hat dann bei ihr gelebt. Da ist es aber zu Streitigkeiten gekommen, die 2 sind dann wieder auseinandergegangen. Also da unterscheiden sich die Angaben der beiden. Fakt ist, dass sie noch immer verheiratet sind, aber dass da eben eine Trennung stattgefunden hat. Mir kommt das halt ein bisschen so vor, als würde sie immer anderen die Schuld geben an Dingen, die bei ihr schiefgehen im Leben. Also sie hat dann auch zum Beispiel diesen wirklich guten Job im AKH aufgegeben, weil sie gemeint hat, ja, also erstens war es ja zu viel Arbeit und außerdem sind ja die Kollegen auf die Nerven gegangen. Und sie hat dann so in Callcentern angefangen zum Arbeiten, aber eher unregelmäßig, ja. Was sicherlich also dazu beigetragen hat, dass es wirklich Schwierigkeiten zwischen ihr und ihren Eltern gegeben hat, war, das ist jetzt ungefähr so 3-4 Jahre, ist sie mit Freunden, sie sagt angeblich, also einfach auf einen Ausflug nach Ungarn gefahren und plötzlich, also haben diese Freunde dort gemeint, da warten jetzt Syrer und sie schmuggeln die über die Grenze und sie wäre da vollkommen unschuldig in eine Sache hineingeraten. Es waren 4 Syrer, die sind in das Auto eingestiegen von dieser Gruppe und sollten über die Grenze geschafft werden, also die sind dann von der Polizei festgenommen worden. Und es war so, dass sie dann in Ungarn inhaftiert wurde und in Ungarn auch einen Prozess bekam und 13 Monate dort in Haft saß, wegen Schlepperei. Sie sagt, also wie gesagt, sie ist immer unschuldig an allem. Also sie sagt immer, sie selber ist immer in irgendwas hineingekommen, ja. Jedenfalls hat sie ihre große Liebe, wie sie sagt, kennengelernt, einen jungen Kellner, auch türkischstämmig. Sie hat mit dem eine Beziehung gehabt, hat ihren Eltern aber nichts davon erzählt. Anfangs schon, da hat es sogar eine Verlobung irgendwie gegeben, obwohl es die gar nicht geben hätte dürfen, weil sie ja noch verheiratet ist. Es ist dann, darüber kann ich nicht sprechen, eben aus Gründen, die wirklich zu sehr in die Privatsphäre hineingehen, zwischen dem Mann und den Eltern zu einem Streit gekommen. Auf jeden Fall, sie hat sich mit ihm heimlich weiter getroffen. Die Eltern wollten eben, dass sie keinen Kontakt zu ihm hat oder überhaupt zu Männern so gut wie keinen Kontakt hat. Sie ist dann von ihm schwanger geworden. Also es war so, dass dieser Mann sich aber sehr auf das Kind gefreut hat. Sie ist draufgekommen erst relativ spät, dass sie das Kind bekommt. wollte das Kind einmal zunächst abtreiben und das ist aber dann nicht mehr gegangen, weil sie eben schon im vierten Monat war.
Wir rekapitulieren, die junge Frau ist jetzt im vierten Monat schwanger, hätte eigentlich vorgehabt abzutreiben, kann das natürlich nicht aufgrund der Fristenlösung in Österreich und führt eine Beziehung mit einem Mann, der, warum auch immer, mit ihren Eltern im Streit ist. Und sie verheimlicht natürlich jetzt erstens die Beziehung und zweitens auch die Schwangerschaft. Wie schafft sie das?
Also sie hat zuerst gesagt, also sie hat das Baby in sich abgelehnt. Ja, also der Mann, also der Vater des Kindes, soll sich sehr gefreut haben auf das Kind. Er hat sie gesagt, wir schaffen das schon. Und er wohnt noch bei seinen Eltern und seine Eltern hätten auch akzeptiert, dass sie mit dem Kind dorthin zieht. Das wollte sie aber alles überhaupt nicht. Sie war eigentlich todunglücklich, dass sie schwanger war. Sie sagt aber auch, dass sich dann mit der Zeit, also wenn sie das Kind in sich gespürt hat, wenn es sich bewegt hat, eine Beziehung zu diesem Kind aufgebaut hat. Und es war dann in ihr so ein innerer Kampf, ja, also einerseits hat sie das Kind geliebt, andererseits hat sie sich davor gefürchtet, das Kind zu bekommen. Und diese ganze Situation ist dann noch für sie dramatischer geworden, weil sie hat auch ziemlich verdrängt, also sie hat immer irgendwelche Entscheidungen, wie alles weitergehen soll, auf später verschoben. Irgendwie hat sie es auch geschafft, wirklich diese Schwangerschaft vor ihrem Umfeld, also vor ihrer Familie, zu verheimlichen. Sie hat erstens nicht besonders zugenommen in der Schwangerschaft, ja, und hat dann auch halt weite T-Shirts getragen. Sie hat natürlich ein wenig zugenommen, aber ich möchte dazu auch vorweg noch etwas sagen. Sie war bis vor ein paar Jahren äußerst dick. Sie hat an Adipositas gelitten und hat dann ein Magenband bekommen, woraufhin sie erst so viel abgenommen hat. Also sie ist ja jetzt eine schlanke Frau. Allerdings, es war auch nicht komisch, das ist nach ein paar Jahren, wenn man dann schon ein Magenband hat, fängt man auch an, wieder manchmal ein bisschen zuzunehmen. Und natürlich hatte sie die Anlage dazu. Also es hat sich jetzt niemand besonders viel gedacht, dass sie ein bisschen zugenommen hat. Und dann ist sie von der Geburt des Kindes ziemlich, also sie ist dann auch zu einem Frauenarzt gegangen, also da gab es dann einen errechneten Geburtstermin, das wäre kurz vor Weihnachten gewesen. Und dieses Kind ist dann ein Monat vor der errechneten Geburt zur Welt gekommen. Also sie hat dann plötzlich fürchterliche Bauchschmerzen bekommen, also sie hat Wehen bekommen, ja, und war zu Hause bei ihrer Mutter und hat dann gesagt, also sie muss jetzt ins Spital, weil sie hat so Bauchschmerzen, hat die Mutter nicht mitfahren lassen und hat dann der Mutter sogar noch aus dem Spital erzählt, ja, also sie muss jetzt längere Zeit in dem Spital bleiben, sie darf sie jetzt einmal zunächst nicht besuchen, weil sie hat Unterleibskrebs. Also sie hat dann wieder eine vollkommen abstruse Geschichte erfunden. Sie hat dann das Kind also relativ unproblematisch bekommen und es war ja nur wirklich ein Monat davor. Das Kind war voll überlebensfähig. Nach 2-3 Tagen war das Kind schon bei ihr im Zimmer. Es hat keine besondere Behandlung gebraucht. Ja, es war aber doch das Kind noch an eine Maschine angeschlossen. Und da sagt sie, hat sie sogar also versucht schon im Krankenzimmer das Kind zu töten. Sie hat das Kind von dieser Maschine genommen. Aber das Kind hat ganz normal weitergeatmet. Also das war ja nur eine Sicherheitsmaßnahme, dass das Kind noch an dieser Maschine hängt. Und es war in einem wirklich sehr guten Zustand und das Kind hat weitergeatmet. Also das heißt, es war schon irgendwie ein Mordversuch da natürlich in dem Krankenzimmer. Dann hat sie gesagt, sie hat überlegt, sich umzubringen. Es ist sie, der Vater des Kindes, immer wieder besuchen gekommen, hat von einer wunderschönen Zukunft gesprochen, der hat sich wirklich wahnsinnig über das Kind gefreut. Die beiden haben auch schon dem Kind eben einen Namen gegeben, Melek. Es ist auch ihre Familie ins Spital gekommen, also da hat es schon Schwierigkeiten gegeben, weil die Familie hat dann erst erfahren, also dass sie schwanger gewesen ist, dass sie von diesem Mann ein Kind bekommen hat, den sie nicht mögen.
Die Familie hat das ja wohl mitbekommen, bevor die Mutter ihr eigenes Kind getötet hat.
Ja, also es ist dann natürlich, sie hat ihrer Mutter erzählt gehabt, eben, dass sie Krebs hat. Natürlich hat die Mutter nicht so reagiert, also wie sie das wollte, weil sie hat gesagt, du kannst jetzt zu mir nicht ins Spital kommen, ich brauche da meine Ruhe. Sie hat dann in kürzester Zeit erfahren natürlich, dass da ein Kind da ist.
Lass uns vielleicht noch über den Vater des getöteten Kindes sprechen. Das Lügengebäude, das Büsere aufgebaut hat, hat sie das auch ihm gegenüber aufgebaut oder wusste er, dass sie diese Schwangerschaft sozusagen nur mit ihm lebt und vor allen anderen verheimlicht?
Ja, sie hat ihm gesagt, sie muss diese Schwangerschaft vor ihrer Familie verheimlichen, eben weil sie ja nicht wissen dürfen, dass sie mit ihm zusammen ist. Sie hatte jetzt keine Freundinnen. Also sie hatte jetzt sonst nicht besonders viel Umfeld, ja. Also sie hatte ihren Freund, Sie hatte ihre Familie, aber sonst gab es da nicht viel. Und sie war auch nie mit irgendwelchen Arbeitskolleginnen besonders gut. Also sie ist, glaube ich, ein relativ kühler Mensch.
Du hast ja mit dieser Frau Interviews geführt. Hast du eigentlich auch gefragt, was ihr wirklicher Beweggrund war? Weil es gibt ja für solche scheinbar aussichtslosen Situationen immer Möglichkeiten. Sei es Gespräche, sei es, dass man sich an eine Vertrauensperson wendet, sei es, dass man das Kind in einer Babyklappe ablegt. Dieser Entschluss, es dann wirklich zu tun, der muss ja aus einer tiefen Verzweiflung oder gar aus einer extremen Verwirrung entstehen.
Ich habe Ihre Antwort sehr schlimm gefunden, muss ich sagen, weil natürlich habe ich Sie gefragt, warum sie das getan hat. Es wäre ja ein einfaches gewesen, im Spital zu sagen, ja, ich möchte dieses Kind zur Adoption freigeben. Also, und das Kind wäre in guten Händen gewesen. Und da hat sie gesagt, nein, das hat sie deshalb nicht gemacht, weil sie nicht wollte, dass irgendwer anderer das Kind hat. Das ist ihr Kind und das gehört niemand anderen. Also sie hat es eher umgebracht, als es jemand anderem zu geben.
Die Mutter Büsere ist mittlerweile natürlich in Haft und es wird ihr bald der Prozess gemacht. Wie ist der Vater an diesem und an den Folgetagen nach dieser unfassbaren Bluttat mit der ganzen Situation eigentlich umgegangen?
Also der Kindsvater hat den Kontakt mit ihr völlig abgebrochen. Er verachtet sie. Er hat dann noch irrsinnige Schwierigkeiten gehabt. Dadurch, dass er ja nicht mit ihr verheiratet ist, ja, ist es natürlich schwierig gewesen, also dass er überhaupt ein Begräbnis organisieren konnte für das Kind. Also hat sich über viele Wochen dahingezogen, einfach Behördenwege, also dass er überhaupt diese Berechtigung bekommt, das Kind begraben zu dürfen. Und es soll ihm also seelisch nicht sehr gut gehen. Er lenkt sich angeblich durch Arbeit sehr viel ab.
Es gibt mittlerweile ja auch ein psychiatrisches Gutachten. Was steht da drin? Was wurde da genau festgestellt?
Also es hat sie der Gerichtspsychiater Peter Hoffmann untersucht. Da kommt er eben zu dem Schluss, weil es war ja dann die Rede, oder das wurde auch von ihrer Anwältin ins Spiel gebracht. Man weiß ja, dass man nach Schwangerschaften oder nach Geburten vor allem, ja, können Frauen Psychosen erleiden und dann unter Einfluss dieser Schwangerschaftspsychose, Geburtspsychose töten. Das ist bei ihr laut des Gutachters nicht der Fall gewesen. Also sie ist voll zurechnungsfähig, wird dadurch auch ganz normal zu bestrafen sein. Also sie hat keine Persönlichkeitsstörung, sie hat gar nichts. Also sie ist eigentlich normal, unter Anführungszeichen, ja. Der Gutachter hat dann erklärt, also ob diese psychische Ausnahmesituation wirklich berechtigt war, in der sie war, ja, weil wenn man sich das trotzdem alles rundherum anschaut, also nichts war so hundertprozentig tragisch, dass es nicht irgendwie zu regeln gewesen wäre. Und es hat auch die Familie im Nachhinein gesagt, sie waren einmal zuerst böse, aber sie hätten dann schon das Kind angenommen. Also irgendwie hätte sich schon alles geregelt. Wie gesagt, sie hätte ja auch zu ihrem Freund und zu dessen Eltern ziehen können mit dem Kind oder das Kind zur Adoption freigeben können. Aber sie hat sich wirklich selbst einen wahnsinnigen Druck aufgebaut und ist in eine psychische Ausnahmesituation gekommen, wo sie irgendwie für sich, also wo sie dann Dinge getan hat, die sie normalerweise nie in ihrem Leben tun würde. Weil das hat der Gutachter auch festgestellt. Also sie hat überhaupt nicht die Veranlagung dazu, zu Gewalt zu neigen.
Wir haben ja schon über viele Mordfälle, Tötungsdelikte im Rahmen unseres Podcasts gesprochen. Und es gibt ja immer wieder so ein gewisses Schema, das man erkennt, wenn Menschen zu Mördern werden. Das Schema ist hier überhaupt nicht anzuwenden natürlich. Es liegt uns natürlich fern und wir sind auch nicht kompetent genug, um ein Gerichtsurteil vorauszusagen. Aber das klingt schon alles nach einer unglaublichen Verzweiflungstat und nach nichts Geplantem.
Nein, es dürfte wirklich nicht geplant gewesen sein. Also es ist Verzweiflungstat und man muss auch sagen, sie gilt jetzt als schwer selbstmordgefährdet. Es kommt ihr jetzt wirklich so richtig zu Bewusstsein, was sie getan hat. Sie ist auch nicht mehr in der Justizanstalt Josefstadt in Urhaft, sondern in der Klinik Hitzig in der forensischen Abteilung, weil man eben so Angst hat, dass sie sich umbringen könnte. Sie leidet an Wahnvorstellungen. Das ist wahrscheinlich auch ein Weg daraus, sich aus dieser Wirklichkeit zu flüchten, weil sie trägt da immer einen Polster herum, sagt, das ist ihr Kind, ihr Kind ist gar nicht tot. Sie hat das alles gar nicht gemacht. Dann kommt ihr wieder zu Bewusstsein, was sie gemacht hat, weint bittere Tränen, also sie wird mit starken Antidepressiva behandelt, ja. Also das heißt, sie bereut jetzt, glaube ich, wirklich ihre Tat zutiefst, ja.
Wir sind nun im März des Jahres 2025. dieser Mordfall liegt eigentlich nur einige Monate zurück. Mhm. Wann wird der Mutter der Prozess gemacht?
Sicherlich noch vor dem Sommer. Und nachdem sie ja für psychisch nicht krank erklärt wurde, wird sie in die Justizanstalt Schwarzau kommen.
Und für wie lange, das werden wir im Zuge dieses Prozesses erfahren. Klar ist, Verzweiflungstat hin oder her. Ein Mädchen namens Melek wurde nur 7 Tage alt und liegt mittlerweile am Friedhof begraben. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Wir hören einander wieder in 2 Wochen, Martina. Danke, dass du da warst.
Ich danke dir.
Und in der nächsten Folge geht es um Roland Drexler, ein Mann, der 2 Menschen erschossen hat und voriges Jahr für den größten Polizeieinsatz in der Geschichte Österreichs gesorgt hat.
Krone Verbrechen, der Podcast.